Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
In der heutigen Ausgabe der Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, geht es um Kirchenmusik. Dass dies ein total spannendes und vielseitiges Thema ist, beweist uns gleich unser heutiger Studiogast. Er ist Kustos und Organist am Münster in Obermarchtal und leitet dort auch den örtlichen Kirchenchor. Dann ist er noch Komponist und außerdem startet er morgen Donnerstag mit einem neuen Projektchor oder Chorprojekt, das darf er nachher selber erklären. Und da kann man sich, glaube ich, auch noch anschließen, wenn man das möchte. Und da wäre noch der Bach-Zyklus zu erwähnen in Münster in Obermarchtal. Also, was ist ein Kustos? Was ist ein Organist? Was macht er alles? Und wie wird man Organist? All das werden wir jetzt erfahren. Und zur berühmten Holzhai-Orgel in Obermarchtal verliert unser Gast sicherlich auch ein paar Gedanken. Und was natürlich im Bach-Zyklus genau zu hören sein wird, ist auch ein Thema. Ich sage jetzt einfach mal ganz, ganz herzlich willkommen bei Radio Free FM im neuen Studio 1, Gregor Simon.
Hallo, ich freue mich für die Einladung.
Gregor, ganz toll, dass du da bist. Du warst vor 3,5 Jahren schon mal da und wir wollen heute einfach mal ein bisschen aktualisieren, was sich so alles getan hat in der Zeit und was du vorhast vor allem. Und du hast eine ganz spannende Vita. Du bist viele interessante Berufe sozusagen, oder du hast viele, aber nee, eigentlich möchte ich sagen, du bist viele interessante Berufe. Erzähl doch mal, wie bist du zur Musik gekommen, was hast du alles so gemacht?
Ja, also die Musik war eigentlich immer schon das, was mich besonders angezogen hat und mit Begeisterung erfüllt hat, schon als kleines Kind. Ich habe mir eigentlich nie überlegt, ob ich Musik studieren soll. Das war mir immer klar, dass es mein Berufswunsch ist. Du sprachst jetzt von mehreren Berufen. Es ist natürlich im Großen und Ganzen ein Beruf, der heißt Musik. Teilt sich dann aber doch auf in die Bereiche Organist zu sein, Chorleiter zu sein und Komponist. Das sind doch sehr verschiedene Bereiche, die auch letztlich natürlich innerlich zusammenhängen und die zu bedienen mir viel Freude machen. Ja, also ich habe dann tatsächlich das Musikstudium begonnen in Saarbrücken und vollendet in München. In Saarbrücken, das war mein Wunsch, dort zu sein, denn ich war damals unheimlich fasziniert oder besonders fasziniert von der französischen Orgelromantik, also von der französischen Orgelmusik des 19. Jahrhunderts und bin deshalb zu dem in Paris wirkenden, aber in Saarbrücken unterrichtenden an der Hochschule Daniel Roth gegangen, der derzeit bald seinen 82. Geburtstag, glaube ich, feiert. Und was bedeutet französische Romantik, das wissen viele vielleicht gar nicht. Da habe ich einen CD-Beitrag dabei, da können wir vielleicht mal reinhören. Und zwar gibt es von Louis Vierne ein Stück, das heißt Carillon du Westminster. Das heißt, ein berühmter Organist an der Kathedrale Notre-Dame in Paris hat unter anderem auch dieses Stück komponiert über die Fenster der Westminster Abbey. Ja, das ist eigentlich in London. Ja gut, aber er hat sich halt davon inspirieren lassen. Und wenn wir da ein bisschen reinhören, dann spürt man vielleicht auch ein bisschen die Begeisterung, die ich damals ganz besonders für die Orgelmusik hatte, in dieser Weise sie zu genießen.
Gregor hat heute Morgen die CD ausprobiert und jetzt will sie nicht. Sowas Gemeines. Gregor, was hast du da mitgebracht? Ich versuche mal im anderen CD-Spieler das einzulegen in der Zwischenzeit. Könnte ja sein, dass es einfach daran liegt, dass das Team zwischen deiner CD und dem CD-Spieler 2 nicht so ganz gut eingespielt ist. Wir testen das jetzt mal. Schade, dass es jetzt nicht läuft, sonst hätten wir jetzt ganz tolle Orgelmusik. Ich krieg die CD nicht mal raus, hast du die selber gebrannt? Ups. Also irgendwie will das jetzt nicht. Gregor, du warst in Schottland im Urlaub, bist vor wenigen Tagen zurückgekommen. Hast du eigentlich auch in Schottland jetzt Musik erlebt oder so?
Erstaunlicherweise wenig. Also ich bin eigentlich, wenn ich im Urlaub bin, dann immer heiß auf Konzerte. Aber da habe ich dieses Mal gar nicht mich damit befasst, sondern habe eigentlich die Natur genossen und die Stille genossen vor allem. Und die Stille ist ja eigentlich auch die beste Voraussetzung für Musik. Das heißt, jetzt nach 2,5 Wochen Schottland habe ich wieder umso größeren Hunger danach.
Das heißt, du hast richtig entspannen können und die grüne, Umwelt erlebt und die frische Luft sozusagen.
So ist es, ja.
Ja, also irgendwie diese CD, die tut gar jetzt nicht das, was er will. Wir probieren es einfach jetzt nochmal. Aber ich krieg, jetzt sieht's gut aus. Jetzt versuchen wir es nochmal. Nee, will nicht. Will nicht.
Das da würde ich vorschlagen, dann nimmst du die andere CD, die Holzheiz-CD, die habe ich dir vorhin ja auch gegeben, von der Orgel in Obermachtal. Ah, die liegt hier. Und da wäre es auch die Nummer 12, die ein Stück an der Holzheiz-Orgel gespielt bringt. Und zwar vom großen Johann Sebastian Bach. Die CD habe ich vor mittlerweile schon 7 Jahren eingespielt. Und das Stück, was wir jetzt gleich hören werden, wenn dieses Mal der CD-Player hoffentlich mitspielt, das heißt In dir ist Freude. Es ist ein Stück über die Freude am Glauben und am Leben und an der Schönheit des Lebens und ist von Johann Sebastian Bach über diesen alten Kirchenchoral In dir ist Freude geschrieben. Wir hören, ja, geht's schon los? Nee, Moment mal, In dir ist Freude. Nummer 5 ist es, Entschuldigung, Nummer 5.
Boah, ganz große Klänge hier im Radio Free FM Studio 1 in Ulm. Gregor Simon ist unser Studiogast. Gregor, sag nochmal, was das genau war.
Ja, wir hörten gerade von Johann Sebastian Bach, dem größten Komponisten aller Zeiten, zumindest für Orgel und geistliche Chormusik, ein Choralvorspiel über das Lied In dir ist Freude. Und da haben wir vor allem diese, sage ich mal, zupackenden Klänge, so in Richtung der Zungenstimmen in Obermachtal gehört. Also es gibt ja in der Orgel auch die weicheren Lippenpfeifen. Das waren jetzt die eigentlich Trompetenklänge der Orgel. Ich darf vielleicht noch oder sollte ja auch kurz was erzählen über die Orgel in Obermachtal. Das ist eine Orgel, die ist schon bald 250 Jahre alt, wurde also erbaut 1777 bis 1780 von dem berühmten oberschwäbischen und aber auch weit darüber hinaus bekannten Orgelbauer Johann Nepomuk Holzhey. Und diese Orgel wurde zum Glück vor 10 Jahren restauriert. Für eine sehr beträchtliche Summe. Man hat also schon erkannt, dass man hier ein Kulturdenkmal europäischer Dimension hat. Und ich habe die Ehre und die Freude, mich jetzt seither auch um diese Orgel eben zu kümmern, dass sie in Orgelführungen zu Gehör kommt und auch in Orgelkonzerten.
Das ist sozusagen auch der Beruf des Kustos, dass man eben die Orgel fit hält und im Schwung hält.
Ja, also auch, dass man sie technisch fit hält, dass man sie regelmäßig stimmt, dass man gewisse Wartungsarbeiten vornimmt. Es gibt natürlich dann der Chef der Wartungsarbeiten, das ist der Orgelbauer Rolf im Schwarzwald. Der ist dann auch mindestens einmal im Jahr da. Aber ich mache sozusagen die laufenden Dinge, was die technische Wartung betrifft. Aber der Hauptbereich liegt tatsächlich in Orgelführungen. Also man kann sich mit größeren oder kleineren Gruppen, Familien, Firmenkreise anmelden und eine Orgelführung erleben. Da erfährt man auch, wie die Orgel funktioniert, wie sie aufgebaut ist. Kann dem Spieler beim Spielen zuschauen. Das Faszinierende bei der Orgel, ich erlebe es auch immer bei Führungen, wie die Augen größer und größer werden, ist ja, dass es eigentlich ein Orchester ist, was ein einzelner Mensch hier beherrscht. Und diese Menge an fast 3000 Pfeifen wirklich einen Kosmos an musikalischen Fantasien ermöglichen.
Diese Orgel ist quasi ein Unikat, oder?
Ja, also ziemlich. Also Holzhey hat knapp 30 Orgeln gebaut und 4 davon sind sehr groß. Also das heißt 3 manualige Orgeln und die sind alle noch erhalten. Also die anderen noch erhalten und ebenfalls in den letzten 10, 20 Jahren restaurierten Holzhey-Orgeln stehen in Neresheim, also in Abtei Neresheim, in Weisenau bei Ravensburg und in dem Kloster oder in der Klosterkirche Rot an der Rot. Aber Unikat kann man schon sagen, ja, mit ein paar ganz wenigen ebenso tollen Orgeln von ihm oder auch anderen berühmten Orgelbauern wie Silbermann, sagt vielleicht, hat jeder schon mal gehört, oder Josef Gabler zusammen.
Es ist ja so, dass jede Orgel praktisch einen Raum braucht, in dem sie zum Klingen kommt. Wie ist da das Münster in Obermachtal? Ist das ein guter Klangkörper?
Man muss umgekehrt fragen, ist die Orgel so gebaut, dass sie dem Klangkörper des Münsters gerecht wird? Ja? Also das Münster ist ein ziemlich guter Klangkörper. Der Klang, der schüttelt sich so ein bisschen hin und her. Also es ist, jetzt sage ich mal, auf einer Skala von 1 bis 10 liegt die Qualität des Klangkörpers des Münsters bei 8 oder 9. Wobei je weiter vorne man im Raum ist, umso mehr bündelt sich der Klang ideal. Das heißt, also wie gesagt, es kommt eben darauf an, wie die Orgel, man sagt, intoniert ist. Also die Feinarbeit der Pfeifen, wenn sie dann mal in der Kirche oder hier im Münster stehen, die Intonation, wenn man eben noch rum modelliert, zum Beispiel an der Pfeifenlippe oder an der Länge der Pfeife natürlich, das Material spielt eine Rolle, die Form spielt eine Rolle. Da ist dann der entscheidende letzte Kniff zu tun, dass sich die betreffende Pfeife, ich sagte ja, es sind knapp 3000, ideal im Raum entfaltet, dass es also keine Überschwemmungen gibt an akustischen Klängen und dass die Orgel also nicht zu auch nicht zu trocken klingt. Sie muss transparent sein. Man braucht aber auch eine gewisse eine Klangfülle, so einen Klangfluss. Also es ist eine eigene Kunst, die Intonation, die eigentlich noch den vorausgehenden Orgelbau, der in der Werkstatt des Orgelbaus passiert, krönt.
Gregor, so ein bisschen sind wir ja vorhin ausgestiegen aus deinem Lebenslauf. Du lebst Musik, du bist verbunden mit der Musik. Erzähl, wie diese Verwobenheit zustande kam.
Ja, also der entscheidende Punkt ist eigentlich der, dass ich, nachdem ich 15 Jahre lang Hauptbeamtlicher, das heißt von der Diözese Rottenburg-Stuttgart angestellter Kirchenmusiker war, zunächst 5 Jahre in Stuttgart, dann 10 Jahre in Laubheim, sowie damit verbunden dem Dekanat Ochsenhausen-Illertal, nun seit mittlerweile schon bald 11 Jahren freiberuflich bin. Das heißt, mir praktisch meine Aufträge selber zusammenstelle, wo ich jetzt Orgel konzertiere, was ich komponiere, habe seitdem einfach auch mehr Zeit zum Komponieren. Aber die inhaltliche Sache ist eigentlich genau die gleiche, nämlich das alte Motto der Kirchenmusik, Gott zu Ehren, den Menschen zur Freude. Das mache ich jetzt halt nicht mehr in fester Anstellungschaft, sondern freiberuflich. Wobei jetzt speziell die Tätigkeit des Kustos in Obermarchtal eine nebenamtliche Beschäftigung ist, also ein Auftrag der Diözese Rottenburg-Stuttgart, die daran eben interessiert war, hier eine professionelle Kraft zur Betreuung dieser Orgel zu haben.
Und dann hast du noch vor ein paar Jahren den Kirchenchor übernommen in Obermarchtal. Da kommen wir ja im zweiten Teil dazu. Wir wollen jetzt aber erstmal so ein bisschen die Orgel sozusagen thematisieren.
Ja, also da ist ein interessanter Punkt. Wir haben ja vorher kurz darüber gesprochen, die Improvisation. So im allgemeinen Sprachgebrauch heißt Improvisation, es läuft nicht so, wie man wollte, jetzt muss man improvisieren. Man findet keinen Parkplatz zum Beispiel, dann sagt man sich, gut, dann müssen wir jetzt halt woanders hinfahren. Also im Leben, da improvisiert man, in der Musik improvisiert man auch, aber da ist es vielleicht kalkulierter. Das heißt, es ist eine eigene Kunst für sich. Also man muss sich vorstellen, wenn man jetzt Musik studiert mit Hauptfach Orgel, man hat dann auch Hauptfach Gesang, Hauptfach Chorleitung und ein weiteres, und das ist dann auch schon das letzte Hauptfach als Kirchenmusiker, ist die Improvisation. Und die Improvisation gilt es eigentlich auch, wenn man es gut machen will, jeden Tag 1 oder 2 Stunden zu üben. Die ist eigentlich erwachsen aus der Liturgie und wird auch dort gepflegt und gefragt. Das heißt, im Gottesdienst gibt es so viel, ich muss mich anpassen dieser jeweils aktuellen Situation, ob das jetzt das Einspiel in der Adventszeit ist, was etwas zurückhaltender sein soll, oder ein fröhlich-feierliches Nachspiel in der Osterzeit, wo die Freude der Auferstehung gefeiert wird, oder wenn jetzt die Kommunion noch nicht zu Ende ist zum Beispiel, aber meine Noten sind zu Ende, was mache ich dann? Ja, also das heißt, ich muss im Gottesdienst in der Lage sein, auf die jeweilige liturgische Situation einzugehen, und das ist natürlich eine faszinierende Kunst, derer es einige Begabung, aber auch vor allem Fleiß bedarf. Und ich bin immer wieder fröhlich überrascht, wie die Menschen dieses als Neues für sich entdecken können. Also ich habe erst neulich jemanden besucht, habe ihm ein Stück vorgespielt, eine CD-Aufnahme eines fantastischen Orgelimprovisators, Professor Wolfgang Seifen aus Berlin. Und da sagte mir der Zuhörer, boah, das ist ja ein tolles Stück, wer hat das komponiert? Dann habe ich gesagt, das hat keiner komponiert, das hat einer direkt gespielt aus dem Moment. Und so allerdings kann man es, sagte ich am Anfang, auch vorbereiten. Man kann sich ein Stück weit Gedanken vorher machen, wie soll das sein. Und dann ist es praktisch letztlich die Improvisation, eine Verbindung zwischen Kalkül und Vorbereitung und andererseits eben der spontanen Eingebung und der spontanen Lust auch jetzt zu dem betreffenden Thema sich musikalisch auszulassen. Und da hätten wir auch den nächsten CD-Beitrag dazu. Und habe ich vor wenigen Jahren eben eine Orgel Improvisationskonzertreihe in Obermarchtal veranstaltet. Da waren verschiedene Orgelimprovisatoren eingeladen. Und ich habe jetzt eine CD dabei meines eigenen Konzertes. Und das hat Verse aus der Bibel, und zwar aus dem Buch der Weisheit, behandelt. Und wir würden jetzt die Nummer 13, 14, 15 hören. Da geht jedes Stück so 2-3 Minuten. Wie gesagt, da geht es um Improvisation über bestimmte Abschnitte dieses Buches der Weisheit. Und in diesen 3 Nummern, die erste Nummer heißt Materialismus. Also wie wird der Materialismus in der Bibel hier bezeichnet und wie würde ich das auf der Orgel darstellen, hören wir gleich. Das zweite Stück heißt Götzenbilder und das dritte Stück heißt Verkehrung der Werte, Verwirrung der Menschen. Also diese 3 Stücke könnten wir jetzt als sowohl kalkulierte als auch dann spontan noch im Feinen modellierte Improvisation hören.
Orgelmusik in der Plattform bei Radio Free FM an diesem sonnigen Septembernachmittag. Und ich wollte von Gregor Simon, unserem heutigen Studiogast, wissen. Gregor, kannst du eigentlich jeden Tag üben auf der Holzhai Orgel im Münster in Obermachtal? Oder hast du zu Hause auch eine Orgel stehen? Wie ist es?
Ja, es gibt schon Organisten, die haben zu Hause eine Orgel stehen. Das ist aber dann doch ein bisschen ein fader synthetischer Klang. Da bin ich nicht so ganz begeistert. Ich habe mir schon manchmal überlegt, ob ich mir ein Hausorgel-Teil anschaffen soll. Hat natürlich einen Vorteil im Winter, vor allem wenn es kalt ist. Und muss man nicht in die kalte Kirche und hat auch nicht die Wege. Aber so ein elektronisches Teil, wie gesagt, da bist du nach einer halben Stunde müde, weil irgendwie die Energie, das saugt dich ein. Es ist kein echter Klang, es ist ein elektronischer Klang. Während eine Orgel oder ein Klavier oder jedes sozusagen echte Instrument hat eben erzeugt die Töne auf natürliche Weise. Und das heißt, es ist für mich keine Frage, dass wenn ich Orgel übe, dann übe ich auf einer richtigen Orgel. Was heißt es jetzt? Auf einer Pfeifenorgel. Naja, und jetzt gibt's natürlich in Obermachtal die Münsterorgel, auf der ich übe, aber ich bin auch manchmal in Dorforgeln zugange, wenn das Münster gerade belegt ist. Allenfalls, ja, muss man natürlich ein paar Kilometer zurücklegen, aber das mache ich dafür gerne. Ich übe auch nicht jeden Tag, muss ich dazu sagen, sondern durchschnittlich vielleicht alle 2 Tage, aber dann möglichst gleich 2 Stunden, damit es sich lohnt.
Wie kalt wird's denn da oben in der Orgelumgebung im Winter?
Ja, da ist man schon so, also in der Regel ist man längere Zeit bei 4 Grad, also Kühlschranktemperaturen. Das ist schon, sagen wir mal, wenn man so 7, 8 Grad hat, kann man schon die ganze Zeit lang üben, auf 4 Grad wird es ein bisschen unangenehm. Und dann gibt es natürlich ein paar Wochen, da ist man bei 0 oder minus 2 Grad. Und da ist eigentlich, da bist du nach einer halben Stunde nicht mehr besonders motiviert. Aber wie gesagt, ach so, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, wenn ich dann auf einer Dorforgel bin oder irgendwo, es gibt auch die Krankenhauskapelle, zum Beispiel in Laubheim, da habe ich auch Zugang, da steht auch ein Instrument drin, da ist es wärmer. Ja, und eine Dorfkirche ist lange nicht so kalt als das Münster, geschweige denn ist die Krankenhauskapelle in Laubheim auch etwas wärmer. Ja. Also von daher gibt es schon Möglichkeiten. Und dann vor allem kann man natürlich einen Großteil der Orgelstücke einüben am Klavier. Denn die Orgel wird zwar mit dem Pedal gespielt, mit den Füßen, aber ja, bei Leibe nicht nur, sondern vor allem ja auch mit den Händen. Das heißt, ich kann dann wirklich einen großen Teil meiner Orgelübarbeit am Klavier erledigen.
Hast du eins zu Hause eigentlich?
Ja klar, das ist klar. Ein Klavier hast du natürlich als Musiker. Ja.
Wie ist das mit der Kälte? Das würde ich auch gerne noch wissen. Wenn es da so eiskalt ist, Minusgrade, wird da nicht irgendwie die Orgel geschädigt oder die Pfeifen verändern den Klang oder irgendwas?
Nein. Man hat höchstens das Problem, wenn die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist, dann kann es passieren, dass Pfeifen schimmeln. Das ist ein Problem, das wir speziell in Deutschland seit ungefähr 10 Jahren haben, dass 50% der Orgeln anfangen zu schimmeln, weil die Luftzugänge zugemauert oder zugekleistert wurden. Also früher waren die Kirchen einfach etwas zugiger und das hat der Orgel besser getan. Und wir haben das ja aber in Obermachtal in den Griff bekommen. Wir schauen, dass oben an der Orgel selber immer guter Durchzug ist. Ja, aber die Temperatur schadet der Orgel nicht. Freilich muss man sie dann deshalb stimmen. Das ist ja so, dass je nachdem wie warm die Luft ist, die Pfeifen unterschiedlich in der Tonhöhe reagieren. Das heißt, ich muss, wenn ich mindestens 4 Grad Unterschied habe in Münster, zum Beispiel jetzt haben wir in Münster gerade so 21 Grad und das haben wir schon seit mehreren Wochen, da hält die Stimmung ganz gut, aber wenn das im Oktober, sage ich mal, auf 16, 17 Grad runtergeht, dann muss ich die Orgel wieder stimmen. Das heißt, ich muss einen beträchtlichen Teil der Orgelpfeifen den anderen in der Stimmung angleichen. Das ist eine Arbeit von etwa 2 Stunden, wo ich mit dem Stimmweisen in der Orgel unterwegs bin und einer sitzt am Spieltisch und drückt die Tasten, die ich ihm zurufe, und auf diese Weise kann man dann die Temperatur fundierte Missstimmung sozusagen der Orgel dann ausgleichen.
Und man kann ja ganz viele Register ziehen. Wie viele in der Obermachtaler Holzhai-Orgel?
Ja, wir haben 41 Register. Also es bedeutet 41 verschiedene Klangfarben. Das ist schon für eine große Orgel eigentlich typisch, dass man so bei 40 oder auch 50 sogar oder 60 Registern liegt. Und jedes Register hat natürlich seinen eigenen Charakter. Ob das die Flauto Traverso ist, die so klingt, als würde eine Querflötistin in der Orgel stehen, oder ob das die Vox Humana ist, die schnarrt wie ein älterer Tenor, wie mal jemand gesagt hat bei einer Orgelführung, so etwa. Oder ob es die Trompeten sind, die Prinzipale. Also jedes Register bedeutet praktisch eine bestimmte Klangfarbe über die ganze Klaviatur.
Der Bach-Zyklus. Den gibt's schon seit ein paar Jahren und er läuft auch noch ein paar Jahre. Und demnächst sind ja auch wieder Konzerte innerhalb des Bach-Zyklus sind. Ist da das gesamte Werk von Bach drin? Erzähl doch mal ein bisschen, erklär diesen Zyklus ein bisschen.
Ja, das ist natürlich ein größeres Projekt. Das gibt's ab und zu und einen und anderen bedeutenden Orgel so in Deutschland verteilt. Sagen wir mal, jetzt in den letzten 20 Jahren habe ich das jetzt in Oberschwaben nicht erlebt. Es war vor 20, 50 mal Jahren mal auch ein Bach-Projekt im Ulm-Alb-Donau-Kreis auf verschiedenen Orgeln verteilt. Die Idee ist einfach, dass man sagt, der größte Orgelkomponist aller Zeiten war Johann Sebastian Bach. Und seine Orgelmusik ist so unerschöpflich und so erhebend und so voller Empfindungen von feinster Zärtlichkeit bis zu größter epischen Erzählkunst. Und es ist einfach eine Musik, die uferlos ist und derer man zu hören eigentlich nicht müde werden kann. Also vor allem je mehr man sie hört. Also es ist ja auch natürlich für manche Sprache ungewohnt, hört eine Fuge und sagt sich, was da wollte ich denn jetzt da die Melodie zum Beispiel. Das ist ja auch so eine eigene Art, dass wir in dieser Zeit damals die Polyphonie haben. Das heißt, dass mehrere Stimmen was völlig Unterschiedliches sagen und das dann doch zu einem sinnvollen Ganzen zusammenkommt. Also es ist durchaus auch eine geistig anspruchsvolle Kunst. Ja, kurzum, Johann Sebastian Bach hat im Endeffekt für etwa 22-23 Stunden Orgelmusik geschrieben. Die kann ich jetzt ja nicht in einem einzigen Orgelkonzert aufführen. Also von daher gibt es die Idee des Bach-Orgelzyklus. Und hier sind die Werke von Sebastian Bachs auf 21 Konzerte verteilt. Diese 21 Konzerte sind auf 3 Jahre verteilt. Das heißt, der Zyklus begann letztes Jahr, 2022, und wird am Ende des Jahres 2024 zu Ende sein. Ja, ihn zeichnet auch aus, dass durchaus professionelle Organisten aus der ganzen Welt da sind, jetzt zum Beispiel am kommenden Sonntag kommt Professor Bernhard Haas, der an der Musikhochschule in München unterrichtet und weltweit als Juror bei Orgelwettbewerben und auch als Konzertorganist natürlich unterwegs ist. Was den Zyklus auch auszeichnet, worüber ich mich besonders freue, was bei der Planung dessen noch gar nicht absehbar war, dass der Alb-Donau-Kreis, der dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert, sich diesen, eben den Bach-Zyklus, das heißt besser gesagt, der Abschnitt dieses Jahres, 2023, ich sage es mal, auserkoren hat, als Exklusivsponsor zu fordern. Da sind wir natürlich sehr froh, denn bei der Gelegenheit darf ich dazu sagen, dass wir solche professionellen Konzerte nur mit Hilfe von Sponsoren uns leisten können. Und hier haben wir einen Förderverein für Kirchenmusik und Klosterkultur in Obermachtel, über den ich auch nachher noch etwas erzählen werde, der hier finanziell diese Reihe mit unterstützt. In diesem Fall 2023, wie gesagt, da werden wir eben vom Alb-Donau-Kreis maßgeblich unterstützt. Und es zeigt auch, wie die Arbeit dort, also diese Orgelkonzertreihe oder auch sind ja weitere Konzerte, es gibt auch Chor- und Orchesterkonzerte in Obermachtal, doch in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, nachdem das jetzt schon seit 10 Jahren regelmäßig auf professionellem Niveau läuft. Ja, also wie gesagt, jetzt haben wir den Bach-Zyklus ganz spontan oder aktuell. Haben wir jetzt gleich 3 Sonntage hintereinander Konzerte des Zykluses. Am kommenden Sonntag, wie gesagt, Bernhard Haas um 17 Uhr. Die Woche drauf spiele ich selber unter dem Titel Vater Unser im Himmelreich. Also jedes Konzert hat auch einen eigenen Titel. Und am 24. September, das wäre am Sonntag in 2 Wochen, da spielt Martin Schmeding, Orgelprofessor in Leipzig.
Wie hast du denn die Musik von Bach geordnet auf diese 21 Konzerttermine verteilt?
Ja, das war eine Arbeit von einem Viertel bis halben Jahr. Fast täglich bin ich da eine Stunde dran gesessen, denn mir ging es jetzt darum, nicht etwa die Werke chronologisch hintereinander spielen zu lassen, sondern dass jedes einzelne Konzert organisch aufgebaut ist, also einen Spannungsbogen hat, dass dann aber auch jedes Konzert etwas zu tun hat mit der betreffenden Jahreszeit mehr oder weniger, also ob es jetzt Advent ist oder Weihnachten oder unterm Jahr, ob es jetzt, oder das mit der, zum Beispiel das übernächste Konzert, das heißt ein Vater Unser im Himmelreich, da habe ich gesehen, es gibt einige Kompositionen Johann Sebastian Bachs über diesen Choral, Vater Unser im Himmelreich, also gab dieses dann dem Konzert seinen Inhalt, sein Motto. Und es sollten halt auch alle 21 Konzerte insgesamt abwechslungsreich sein und sozusagen eine Gesamtkomposition ergeben. Also es gibt etliche Menschen, es sind vielleicht 80 oder 100, die so gut wie jedes Konzert besuchen und das praktisch ja wie ein Film oder wie eine Konzertreihe in Fortsetzung erleben und genießen.
Wie bist du selber zu Bach gekommen? Er ist ja doch sehr am Anfang ungewohnt, wie du vorhin schon gesagt hast, wenn da 4, 5, vielleicht sogar mal 6 Stimmen gleichzeitig sozusagen erklingen.
Also ich erinnere mich, mein erstes Bacherlebnis, meine ich, war, also ich kann mich nicht an ein früheres erinnern, in der 2. Klasse. Da hat mein Vater mir mal Noten mitgebracht fürs Klavier. Die erste zweistimmige Invention von Johann Sebastian Bach. Ist zwar nur zweistimmig, aber wie gesagt, also jede Hand macht was völlig anderes als die andere. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich hatte jetzt neulich ein Erlebnis, das ist auch schon wieder 1, 2 Jahre her, ich habe einen erwachsenen Orgelschüler, der ist so ungefähr meine Generation, also grob gesagt zwischen 50 und 60, der jetzt in seiner Jugend ganz bisschen Klavier gespielt hat, jetzt wollte er wieder anfangen und der ist nur von Bach fasziniert. Also der sagt auch, das ist, aber wahrscheinlich ist es so wie mit manchen im Leben, man kann es nicht beschreiben, entweder man wird davon gepackt und emporgezogen und kriegt eine Gänsehaut und tut sich eine neue Welt auf oder halt vorläufig noch nicht. Ja.
Und wie schaffst du das dann, 5-stimmig zu spielen, gleichzeitig mit 2 Händen?
Ja, wie schaffst du das, zu blinken und rechts abzubiegen und aufzupassen, dass, falls einer von links kommt, dein linker Fuß dann schon auf dem Bremspedal ist. Ne? Also das heißt, es ist Multitasking praktisch. Klar, es bedarf einiger Übung. Ja, vor allem aber auch geistig ist das Interessante. Man hört mehrere Leute gleichzeitig sich unterhalten und versteht trotzdem, was jeder sagt und hört das Ganze als Ganzes. Aber nie ganz. Also man kann es nicht wirklich ganz durchhören. Wenn ich eine Symphonie höre und da spielt jetzt ein Orchester mit 100 Leuten, da höre ich natürlich nicht raus, was jeder genau einzeln macht. Darum geht's ja auch gar nicht. Aber es ist die Potenz da. Ja, der eine hört vielleicht nur die Melodie, der andere hört vielleicht nur das Schlagzeug. Aber das, was drin steckt, dieses Bild an Tönen, ist unerschöpflich. Und ich muss es auch nicht verstehen. Ich muss auch nicht alles hören. Aber wenn ich wahrnehme, ich steige da ein in eine Wunderwelt, unendliche Verknüpfungen und Verbindungen, dann ist das schon was uns erheben kann und uns erfreuen kann. Ja.
Also die Übung macht den Meister und man kann es lernen bei dir. Wie kann man dich denn erreichen?
Ja, entweder per Telefon oder per E-Mail. Oder wenn ich dir gerade auf der Straße begegne. Ja. Nee, also man kann im Internet nachschauen. Ich habe eine eigene Homepage. Gregor Simon heißt die, glaube ich. Einfach googeln. Oder auch auf die Seite der Münchner Konzerte in Obermarchtal gehen. Da sind auch meine Kontaktdaten.
Wir haben das Chorprojekt schon erwähnt. Das startet morgen. Um was geht's da? Kann man da noch mitmachen?
Ja, da kann man schon noch einsteigen. Und zwar haben wir die gute Erfahrung gemacht in Obermarchtal im Kirchenchor, dass wenn wir so einmal im Jahr so ein Chorprojekt anbieten, das für manchen dann doch die Hemmschwelle überwinden hilft, zu sagen, ich singe immer Chor vielleicht gerne mit, aber ich weiß nicht, ob ich da immer bleiben will. Aber jetzt singe ich mal, weil es ja ein Projekt ist, 4 oder 6 Wochen mit. Und da sind auch schon manche dann, haben dann Feuer gefangen und sind dann weiterhin im Chor geblieben. Man muss dazu sagen, wir sind ein sehr kleiner Chor, wir sind so ungefähr 20 Leute. Viele Chöre sind ja nach Corona eingegangen. Wir waren vor Corona 25 etwa, jetzt sind wir 20. Das heißt, das ist jetzt kein riesiger Chor, wo man dann weiß, da kommen dann jedes Mal, aber wir sind schon froh, wenn da 1, 2 Leute wieder dazukommen. Und es macht eigentlich Spaß. Und ich erzähle vielleicht kurz was zu diesem Projekt. Also, weil du jetzt sagst, morgen, da könnt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gerne nach Obermarchtal fahren, wenn ihr Donnerstagabends Zeit habt, die nächsten 6 Wochen, um 20 Uhr im Torbogensaal. Also, wenn man durch den Münstereingang, der in die Klosteranlage führt, geht, und dann geht's gleich links rein, da probt der Kirchenchor. Das Chorprojekt jetzt, das aktuell beginnende, heißt Für die Schönheit dieser Welt. Gemäß dem Titel eines Stückes, dieser 4 Stücke, die wir da insgesamt singen. Wir singen da sowohl klassische als auch moderne Musik, insgesamt 4 Stücke, haben 6 Proben. Die letzte Probe ist dann also am 12. Oktober. Und dann als Abschluss singen wir diese einstudierte Literatur im Gottesdienst in Münster in Obermarchtal am 15. Oktober um 10.15 Uhr. Und auch wer jetzt wenig Chorerfahrung hat, darf oder vielleicht so gut wie keine hat, das gerne probieren. Also wir sind da offen für eine ganze Bandbreite an Erfahrungshorizont, die der eine oder andere mitbringt.
Schön, also morgen Abend, 20 Uhr, Obermarchtal, die Schloss- oder Klosteranlage und dann Torbogen durch, linke Hand, so 5 oder 10 Meter vom Torbogen entfernt ist die Tür und da geht's rein und da ist der Gregor. Und da hast du so eine kleine Orgel, um ein bisschen die Töne anzuschauen.
Klavier.
Ein Klavier.
Ja, ja.
Okay,
genau.
Da kannst du ein bisschen antönen und dann können die Leute so die Stimme halten.
Ja, oder auch während des Stückes mitspielen. Ja. Also je weniger der Chor natürlich auf die Klavierbegleitung angewiesen ist, umso besser. Und je mehr sie sich gegenseitig hören, auch umso besser. Also es ist idealisch eigentlich, dass man das Klavier möglichst wenig einsetzt. Aber als Stütze ist es doch schon sehr hilfreich.
Wir haben wieder eine CD einliegen, ein Track 9 mit ungefähr 4 Minuten. Ist es noch zum Chor?
Ja, genau, das ist der Bereich Chorleiter.
Habe ich mir doch gedacht.
Da haben wir uns ja vorher drüber unterhalten, wie kam ich zu Chöre, was habe ich für Chöre so. Derzeit ist es eben tatsächlich der Kirchenchor in Obermarchtal und der Konzertchor Oberschwaben, den ich vor 10 Jahren gegründet habe. Und da hören wir jetzt ein Stück. Und zwar gaben wir vor ein paar Jahren ein Konzert mit Haydns Schöpfung. Das heißt, dieser Chor, da kommen die Sängerinnen und Sänger aus ganz Oberschwaben, widmet sich vornehmlich der großen oratorischen Literatur. Also große Musik für Chor und Orchester, was man ja nicht auch im Gottesdienst aufführen kann, sondern wo man wirklich ein eigenes Konzert dafür hat. Und wir arbeiten zusammen entweder mit der Kammerphilharmonie Bodensee Oberschwaben oder wie in diesem Fall mit der Capella Novanta, also ein Orchester von professionellen Musikern, auch in Süddeutschland vertreten. Und in diesem Konzert haben wir von Josef Haydn die Schöpfung aufgeführt, ein 2-stündiges Oratorium für Chor, Orchester und Solisten. Und da hören wir jetzt eines der vielleicht populärsten Werke draus, die Himmel erzählen.
Ja, Radio Free FM, die Plattform mit dem Organisten, Chorleiter und Komponisten Gregor Simon. Gregor, wann hast du denn angefangen zu komponieren?
Ich glaube, jeder Mensch, sobald er auf die Welt kommt. Also das heißt, jetzt natürlich hinzusetzen und zu sagen, ihr habt jetzt eine bestimmte Melodie im Kopf, die möchte ich gerne aufschreiben und weiterentwickeln. Das habe ich als Schüler schon gemacht, ich habe das dann aber auch wieder vergessen oder weggeschmissen. Also so richtig, wann habe ich angefangen? Also regelmäßiger, sagen wir mal, zu komponieren, vielleicht so im Studium 2022. Aber so richtig regelmäßig eigentlich erst mit 30, würde ich mal sagen. Das sind eigentlich das ist der größere Teil meines Repertoires entstanden.
Was komponierst du genau?
Ja, also zunächst schon mal komponiere ich sozusagen aus innerer Notwendigkeit, ja, wenn ich einfach mir was auf der Seele brennt oder ich eine Idee habe, was raus muss. Dann komponiere ich für den kirchenmusikalischen Alltag. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe den und den Gottesdienst und da müsste jetzt noch ein Stück rein über den und den Text und da habe ich jetzt auch nichts in meiner Schublade von einem Komponisten, wo ich denke, das passt da rein oder das bewältigt der Chor oder das würde hier genau passen, dann komponiere ich eben für diese Situation oder wenn mich ein Kollege fragt, könntest du mir ein Stück schreiben für das und das. Dann ist das auch ein Anlass, sich der Komposition zu widmen. Und dann drittens auch, das habe ich aber eigentlich gerade schon gestreift, wenn es eine Auftragskomposition ist. Also hat mich sehr gefreut vor ein paar Jahren, da hat die Anni Rose und Ottmar Weigle Stiftung einen Kompositionsauftrag an mich vergeben. Ich sollte also ein Stück schreiben, was mit zu tun haben sollte mit Justin Heinrich Knecht. Das war ein großer Barockkomponist in Biberach. Und dessen Werk praktisch mit hineinflechten in diese Komposition, da ist dann entstand die Kantate im Spiegel der Zeiten für Chor und 13 Bläser und Vibraphon. Und ja, zu meiner besonderen Freude, muss ich schon sagen, hat dann der Frieder Bernius, der den Stuttgarter Kammerchor und Kammerchor und Hofoper Stuttgart heißen diese Ensembles, leitet, also wirklich auf äußerst hohem, eigentlich international bekanntem Niveau sich dieses Stückes angenommen und jetzt erst vor ein paar Monaten in Biberach in der Stadthalle aufgeführt. Also da durfte ich wirklich dann auch nicht zum ersten Mal zwar, aber hier doch in ganz besonderer Weise erleben, dass dieses kompositorische Schaffen dann auch Frucht bringt nach außen hin und das praktisch jetzt nicht nur für die Schublade ist.
Lass doch mal hören, wie das klingt, wenn du was komponierst.
Ja, da habe ich dabei das Ave Verum, was ich vor 10 Jahren schrieb und mit dem ich bei einem Kompositionswettbewerb des Deutschen Chorverbandes war, das DCV, den 2. Preis gewann. Und da hat sich die Singakademie Stuttgart dafür interessiert, unter der Leitung von Stefan Weible. Die haben das auch aufgenommen. Und das Stück geht 4 Minuten. Ave Verum, das kennt man vielleicht, Mozart Ave Verum, aber jetzt, das klingt ein modernes Ave Verum. Worum geht's beim Ave Verum? Da geht es, der Text heißt, gegrüßet seist du wahrhaftiger Leib Jesu Christi, gestorben für uns am Kreuz, der du uns auch beistehen mögest in der Stunde des Todes. Also da geht es wirklich sozusagen um die letzten Dinge.
Gregor Simon, live im Radio Free FM Studio 1 in Ulm. Du hast es komponiert, Gregor, und jetzt kannst du nochmal zusammenfassen, was für dich wichtig ist.
Ja, also jetzt haben wir so ein Querfeldzug gemacht durch die Bereiche Orgelspiel, Chorleitung und Komposition. Und was jetzt am Schluss vielleicht noch mir wichtig wäre, auch, oder genau, hier, ich möchte gern einladen, und zwar unser Förderverein in Obermarchtal für Kirchenmusik und Klosterkultur, den ich ja vorhin ja auch im Zusammenhang mit den Konzertförderungen erwähnte, wird eine Kulturfahrt unternehmen auf den Spuren der Prämonstratenser. Obermarchtal ist ja ein Prämonstratenserkloster. Und wir werden zu anderen Prämonstratenserklöstern, nämlich nach Roggenburg und Ursberg, fahren mit dem Bus am Samstag, den 30. September, und uns da die Klöster vorführen lassen, und auch die Orgeln werden ertönen. Wenn Sie da sich anmelden möchten, ist noch möglich bis zum 30. September. Gehen Sie einfach auf die Seite info@kirchenmusik-klosterkultur-obermarchtal.de. info@kirchenmusik-klosterkultur-obermarchtal.de.
Es ist dann aber eine E-Mail-Adresse mit dem Ad.
Ach so, ja, stimmt. Also die Homepage, ja, die heißt aber auch, die heißt Förderverein für Kirchenmusik und Klosterkultur Obermarchtal.
So. Super. Einen CD-Tipp hast du noch?
Ja, ich habe hier eine CD dabei, aufgenommen letztes Jahr in Obermarchtal an der Holzheit-CD. Die heißt Macht hoch die Tür. Wir haben jetzt noch Hochsommer, zumindest nach den Temperaturen. Aber schon bald Weihnachten ist, und man überlegt sich, was könnte man denn weihnachtlich Passendes schenken oder sich selber zu Gemüte führen. Und was könnte das aus Obermarchtal am Ende sein, an der Holzheit-Orgel gespielt. Also adventliche und weihnachtliche Orgelmusik.
Wo bekommt man die CD?
Im Verlag, wie heißt der Verlag? Ursina, nee, es ist nicht Ursina, Psalt ist ein anderer Verlag. Ja, ist toll. Hier, Ambiente Audio, so heißt der Verlag. Ambiente Audio, der sitzt irgendwo in Hamburg oder so. Ambiente-Audio, das reicht eigentlich.
Okay, jetzt wollen wir noch ein bisschen mit dem großen evangelischen übrigens Komponisten Bach aus der Sendung aussteigen. Was hören wir von ihm?
Ja, da hören wir dann abschließend Wachet auf, ruft uns die Stimme. Gespielt von Daniel Maurer an der Gottfried Silbermann Orgel, das war übrigens ein Zeitgenosse von Johann Nepomuk Holzhey, im Münster in Straßburg.
Und ich sage dir ganz herzlichen Dank fürs Kommen und für diese tollen Inspirationen, die du uns mitgegeben hast.
Es war mir eine Freude. Und ich danke ebenfalls.
Ja, das war's dann schon wieder in der Plattform Redaktion Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde. Gregor Simon und Friedrich Hoog, danke fürs Zuhören, und hier ist Musik von Johann Sebastian.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.